Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Warum diese vier? Warum diese Zeit?
Es ist an sich eine Ursprungszeit auch unserer kulturellen Existenz, weil fast alles, was unsere Lebensästhetik, was unseren Alltag, was unsere Wissenschaft prägt, wurde in diesen 10 Jahren, magischen Jahren von 1919 bis 1929 geschaffen. Heisenberg, Einstein, die großen Romane von Virginia Woolf, von Kafka, von James Joyce. Also es ist wirklich eine Schlüsselzeit und dann liegt es ganz nahe zu sagen, wenn das so wichtige Jahre waren und wenn sie den unseren in gewisser Weise gleichen, wer waren denn die großen Philosophen? Und haben Sie nicht uns heute auch etwas zu sagen?
Wie sind Sie denn auf diese vier gekommen? Also war es schon klar, Sie wollen über diese vier sprechen und über diese Zeit oder war erst die Zeit da und dann haben Sie gesucht?
Na, ich glaube, wenn man sich Gedanken macht, wer die einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts zumindest im deutschsprachigen Raum waren, dann bleiben nur diese vier. Das sind wirklich die, die das Zelt unseres Denkens aufgeschlagen haben. Wittgenstein ist der Urvater der analytischen Philosophie, Heidegger der des Existenzialismus und der Hermeneutik. Dann ist Cassirer der Gründervater der Kulturphilosophie und Benjamin der Frankfurter Schule. Das heißt, diese vier haben in diesen 10 Jahren wirklich das geschaffen, was wir die Philosophie des 20. Jahrhunderts nennen. Da muss man gar nicht so lange suchen. Die sind so eine Art Richter, wenn man über unsere eigene Zeit oder über die 20er Jahre nachdenkt, dann führt alles auf diese vier zurück.
Und warum haben Sie 1919 begonnen?
Weil das natürlich erstens so ist, dass diese vier Denker ab 1919 zu denen werden, als die wir sie heute kennen. Das heißt, sie fangen alle an, ihre großen Werke entweder zu veröffentlichen oder zu schreiben. Und zum anderen ist natürlich die Zeit 1919 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs eine Zeit grober, großer Desorientierung, Verunsicherung, auch Ängste und wirtschaftliche Krisen bestimmen das Dasein. Und man kann generell sagen, dass Zeiten der Krise gute Zeiten für das Denken, für die Philosophie sind. Und meine Helden, die vier, sind in dieser Zeit so 30, 35, das heißt, sie müssen sich auch selbst als Personen finden. Ist eigentlich auch gar kein Buch nur über Philosophie, sondern darüber, was es heißt, philosophisch zu existieren, weil diese Menschen werden in dieser Zeit erst zu denjenigen, als die wir sie heute kennen.
Ja, was heißt es denn, philosophisch zu existieren? Also wenn man das Buch liest, dann merkt man ja auf jeden Fall, dass es ihnen wichtig ist, nicht nur eben zu erklären, was haben diese Menschen gedacht und geschrieben, sondern auch, wie hat sich deren normale Existenz darauf ausgewirkt und auch wieder zurück. Also was bedeutet das, Philosoph zu sein?
Na, das heißt zunächst einmal, glaube ich, nicht ein Fach zu studieren oder eine akademische Karriere anzustreben oder nur Bücher zu wälzen, sondern die Philosophie ist eine Form, dem eigenen Leben Halt, Orientierung und Sinn zu geben. Und das streben die vier auch an. Die sind gar keine akademischen Philosophen im eigentlichen Sinne. Wittgenstein zum Beispiel ist 1919 so weit, dass er ein erstes Buch geschrieben hat, seinen Tractatus Logico-Philosophicus. Und er glaubt, alle wesentlichen Fragen der Philosophie gelöst zu haben. Und ganz konsequent sagt er dann, ich höre auf mit der Philosophie, ich verschenke mein Vermögen, ich werde Grundschullehrer in der Provinz. Und auch Heidegger beispielsweise ist jemand, der durch seinen Alltag, durch seine Erfahrung, der Tod der Mutter, die Liebschaft zu Hannah Arendt, zu ganz neuen Theorieansätzen kommt. Das heißt, Leben und Denken, Existenz und Theorie sind bei diesen Menschen ganz eng verzahnt und das macht sie so interessant und auch so kreativ.
Sie sagen ja auch, dass diese Zeit auch sinnbildlich für unsere steht oder auf jeden Fall auch Gemeinheit mit unserer aufweist. Inwieweit ist das denn so?
Na, zuerst mal kann man sagen, dass die 20er Jahre eine Zeit sind, in der die Information auf einmal viel schneller beginnt zu fließen. Es gibt mediale Innovationen, wie der Zeitungsmarkt explodiert, die Radio, Fernsehen kommt auf. Das heißt, es gibt ein unglaubliches Gefühl der Beschleunigung von allem, das auch mit Verunsicherung einhergeht. Fake News ist ein Riesenthema in den 20er Jahren. Also wenn wir heute sagen, es geht alles so schnell, es gibt eine Beschleunigung, ich weiß gar nicht mehr, was stimmt und was ich denken soll, das sind Zeitgenossen der 20er Jahre, die hatten aufgrund anderer Medien das gleiche Gefühl. Natürlich haben wir auch eine politische Situation in ganz Europa, in der Faschismus und Kommunismus um die Wut der Gesellschaft buhlen. Das heißt, es gibt die politischen Extreme, die die Demokratien, die Weimarer Republik von innen heraus gefährden. Und wir haben eine große erste Phase der Globalisierung durch das Flugzeug, durch die Ozeandampfer, durch wirtschaftliche Verbindungen, die weltweit enger werden. Und da sind schon drei Dinge, die ganz ins Zentrum auch unserer Zeit führen.
Und wie gehen die Charaktere damit um, zum Beispiel mit der Beschleunigung?
Na, sie ziehen sich zurück. Es gibt sozusagen zwei, die Landlust treibt, die sich zurückziehen aufs Land. Martin Heidegger baut sich eine Hütte im Schwarzwald und schreibt dort seine Werke fern von der Universität, nur zur Ruhe. Wittgenstein zieht sich zurück in ein einsames Bergdorf, um spirituell rein und klar zu leben. Und dann gibt es jemanden wie Walter Benjamin, der sich den Großstadtroman zu eigen macht, nach Paris geht, nach Moskau, in Berlin die wilden Nächte feiert und gerade im Exzess, im Rausch die Wahrheit der Philosophie sucht. Das heißt, es sind ganz verschiedene Existenzentwürfe und auch die kennen wir alle. Wir kennen denjenigen, der gerne auf dem Land leben würde. Wir kennen denjenigen, der nach Berlin geht, um sich dem Rausch hinzugeben. Das sind ganz zeitgenössische Typen, die noch viel, viel zu uns zu sagen haben.
Muss man denn den Menschen hinter der Philosophie kennen, um die Philosophie verstehen zu können?
Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber es hilft sehr. Gerade es hilft bei Philosophen, für die Philosophie eben nicht nur eine akademische Anstrengung ist, sondern eine Weise zu leben. Und Wittgensteins Traktatus beispielsweise, glaube ich, kann man sich argumentativ erschließen, aber er klingt ganz anders. Er gibt einen anderen inneren Sinn, wenn man ihn an das Leben knüpft. Und auch Walter Benjamins Passagenwerk und seine Schriften zur Großstadt, die werden erst eigentlich sinnvoll, wenn man seine eigenen persönlichen Erfahrungen in dieser Großstadt kennt. Es ist auch ein Weg, einfach komplizierte Gedanken zu verstehen, um sich erstmal dem Leben zu nähern und von diesem Leben in die Gedanken zu gehen. Es hat auch ein bisschen was Pädagogisches in diesem Buch.
Wie haben Sie denn die Entscheidung getroffen, wie viel vom Leben erzähle ich, wie tief gehe ich in die philosophischen Werke rein? Denn das ist ja eine Balance, die da stattfindet beim Schreiben und auch beim Lesen, dass man weiß, okay, jetzt kommt wieder eine ulkige Erzählung, das verstehe ich leicht, dann okay, jetzt geht es wieder um die Philosophie, ist ein bisschen komplizierter, ich bleibe aber auch am Ball. Wie war das beim Schreiben?
Das hat sich ganz organisch ergeben und ich habe tatsächlich versucht, nicht einfach nur Kuriositäten zu erzählen, weil sie kurios waren, sondern weil sie für diese Menschen in die Situation etwas für ihr Denken bedeuteten. Also wenn Walter Benjamin in so eine Dreierkonstellation geht, wo seine Frau sich mit seinem besten Freund einlässt und er sich mit der Freundin dieses besten Freundes, dann schreibt er etwas über Goethes Wahlverwandtschaften, was eine gleiche Konstellation ist. Das heißt, es gibt in diesen Existenzen, in diesen 10 Jahren einfach Punkte, wo Existenz und Theorie ganz nah zusammen sind und die habe ich aufgesucht. Es ging mir nicht darum, Kreuze auszustellen, sondern zu zeigen, dass auch unter schwersten und extremsten Erfahrungen tolles Denken möglich ist und das zeigt dieses Leben und die Existenz wird zum Motor des Denkens und das Denkens wird dann zum Motor der Existenz.
Oder wo Heidegger zum Beispiel diesen Brief von seiner Frau erhält, dass sie ihm fremdgegangen ist und er das auch total verrationalisiert irgendwie.
Ne? Genau, und dann sagt er, ja, ich weiß ja, wie schwer es ist, im Denken zur Klarheit zu kommen, warum soll das in deinem Leben anders sein? Das ist tatsächlich so, 1919, die beiden führen dann eine freie, wilde Ehe, er nimmt das Kind an, das aus einer fremden Beziehung kommt, auch wahnsinnig moderne, tolerante Entwürfe, die aber bei Heidegger natürlich gleichsam mit zu tun haben, wenn er die Philosophie hätte, die er hätte, hätte das gar nicht geschafft. Das heißt, es geht ganz praktisch tief in den Alltag und in das Eheleben hinein.
Was können wir denn von diesen einzelnen Philosophen vielleicht für heute lernen, wenn wir mal anfangen bei Walter Benjamin zum Beispiel?
Ja, Walter Benjamin ist jemand, der die Großstadterfahrung nicht als eine gedeutet hat, in der wir uns selbst verlieren, in der wir nicht zu uns kommen, sondern er sagt im Knattern der Motorräder, der Rush-Hour, da finde ich Wahrheit, da finde ich Ewigkeit. Das heißt, wir können lernen, dass das Großstadterfahrung nicht eine ist, die unser Denken verstellt, sondern in der wir vielleicht überhaupt erst zu uns kommen. Eine positive Perspektive auf die Großstadt und von Ernst Cassirer, der ja sowas wie der stille Held des Buches ist, kann man eben auch lernen, dass man sich selbst in bedrängten politischen Zeiten an die Demokratie halten kann, innere Haltung zu entwickeln unter größten Widerständen, die Angst nicht zuzulassen, sondern die Kultur zu loben. Das heißt, es sind auch Existenzentwürfe, die in der jetzigen Situation was Beispielhaftes haben, denke ich.
Wie kann man sich denn als Laie an solche großen philosophischen Werke irgendwie annähern? Also sollte man da erstmal vielleicht Ihr Buch lesen oder eine Biografie oder sollte man einfach mal sagen, so, ich nehme mir jetzt mal Sein und Zeit mit in den Urlaub und steige einfach mal ein?
Na, das philosophische Gewässer hat keine flachen Ufer sozusagen. Da kann man leicht untergehen, aber man kann auch versuchen zu schwimmen und jeder Mensch, der sprechen kann, kann auch philosophieren. Ich glaube, jetzt mein Buch ist tatsächlich ein Weg dorthin zu sagen, ich habe Lust auf diese Denker. Ich verstehe etwa, um was es da geht und jetzt hätte ich mal Lust, sie im Original zu lesen. Den Traktatus von Wittgenstein oder Sein und Zeit jetzt einfach mal mitzunehmen, das kann eine leichte Überforderung werden. Aber niemand ist zu dumm dafür. Wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen und die Fragen, die dort verhandelt werden, das sind Fragen, die jeden Menschen im Innersten angehen und es wäre schade, sich das entgehen zu lassen.
Warum ist denn Ernst Cassirer heute so ein bisschen aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden? Also ich habe das Gefühl, wenn ich mit Menschen über das Buch rede, dass sie die ersten drei kennen und dann Ernst Cassirer ist auch noch mit dabei.
Ja, das stimmt. Das liegt zum einen daran, dass er Jude war und Deutschland 1933 verlassen musste und auch seine ganzen Schüler Deutschland verlassen mussten. Das hat also etwas damit zu tun mit den politischen Entwicklungen. Die wollten auch nicht zurück in ein Deutschland, das dann von Nazi-Philosophen immer noch institutionell beherrscht war. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Das ist nicht die Qualität des Denkens. Und das andere ist auch, dass Cassirer ein wenig konventioneller war, unscheinbarer. Der hat nicht den Sound gehabt, der hat nicht diese Gewalt gehabt, dieses Disruptive der anderen drei Gestalten. Aber sein Denken war nicht weniger elegant und nicht weniger wirkungsreich. Und er ist wahrscheinlich wirklich der letzte große Universalgelehrte des 20. Jahrhunderts. Und wir sollten ihn alle wiederentdecken. Der hat uns ganz viel zu sagen.
Wer sind denn die großen Denker der Jetztzeit quasi, die diese irgendwann mal beerben können vielleicht?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Man, in der Gegenwart findet man die Riesen selbst schwer. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir philosophisch in einer relativ dürren und kargen Zeit leben, dass wir diese großen Entwürfe eher nachbearbeiten, aber nicht eigenständig neu schaffen. Ich würde sagen, wir leben in einer Art Nachgeschichte. Die großen Fragen, die wir heute noch bearbeiten, wurden in diesen 20er Jahren entworfen. Und wann die nächste Philosophie-Revolution kommt, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Im Moment leben wir offenbar in keiner.
Sie haben ja diese Geschichte dieser vier Philosophen skizziert. Wie würden Sie denn, da wäre jetzt nochmal eine Frage, die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM erzählen? Denn Sie haben ja selbst auch einen Trainerschein, ne, sind fußballbegeistert. Um das mal kurz anzusprechen, worauf kommt es da jetzt an? Wie sehen Sie das,
was da so passiert? Man kann sagen, dass der Kontrast zwischen Heidegger und Kassirer, der ist zwischen Ereignis und Form, zwischen Intensität und Taktik. Und ich glaube, wir haben derzeit ein bisschen ein Intensitätsproblem und ein Angstproblem. Das heißt, ich würde sagen, wir sollten ein bisschen mehr Heidegger wagen und ein bisschen mehr ab und zu die Form verlassen. Das könnte der Mannschaft gut tun, aber andererseits, so als Trainer gesprochen, da gibt es ein bisschen eine Qualitätsillusion. Die Mannschaft ist nicht so gut, wie wir sie sehen, und sie wird auch nicht sehr weit kommen, und damit sollten wir uns jetzt abfinden, nicht später.
Sagt der Philosoph Wolfram Eilenberg, also blickt auch in die Zukunft, nicht nur in die Vergangenheit, hat er aber in seinem Buch Die Zeit der Zauberer gemacht. Da hat er ein Jahrzehnt im Leben von Walter Benjamin, Ernst Cassirer, Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein beschrieben. Das Buch ist bei Klett-Cotta erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.